Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute haben wir so einen Text vorgegeben, da geht es um Mahnung. Und mal ganz ehrlich, Kinder mögen nicht, dass sie gemahnt werden. Und wir Erwachsenen wollen das eigentlich auch nicht. Ich kann mich an meine Tochter erinnern, die immer ganz gut auch hinterfragt hat und angefragt hat und jedes Mal gefragt, warum muss ich denn das machen oder darf ich das nicht machen? Und das ist auch gut so. So habe ich mir angewöhnt, ihr das jedes Mal und meinen Kindern, unseren Kindern auch zu begründen, warum sie dieses oder jenes nicht machen sollten. Und im Grunde genommen ist es auch so mit unserem heutigen Text. Er wird gesagt und erzählt, ich lese ihn gleich mal vor. Und dann versuche ich zu sagen, warum diese Mahnung denn doch vielleicht einen Sinn hat, um im Glauben auch weiter zu wachsen, wo auch Gefahren im Glauben sind. Aber zunächst einmal wollen wir uns den Text anschauen, beziehungsweise darauf hören, der aufgeschrieben steht im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 12 bis 25. Ich lese uns diesen Text. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jeder Mann und jeder Frau und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zu Buße, obwohl er mit Tränen sie suchte. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte und nicht im Dunkel und Finsternis und Ungewitter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Adels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, denn wenn jene nicht entronnen sind, die den Abgewiesenen, der auf Erden redet, wie viel weniger wird, werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet. Amen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Liebe Gemeinde, wir wissen nicht genau, wer den Brief geschrieben hat. Man nimmt an, dass er von Paulus oder einem seiner Schüler stammt. Der Empfänger des Briefes wird auch nicht genannt. Vermutlich handelt es sich um eine Gemeinde von christlichen Juden. Jedenfalls zitiert der Schreiber in diesem Brief immer wieder das Alte Testament. Aus den Ermahnungen im ersten Teil unseres Predigttextes kann man entnehmen, dass es in der Gemeinde eine große Spannung gegeben hat und der Eifer für die neue Lehre erlahmte. Unter dem äußeren Druck einerseits und der inneren Spannung andererseits haben sicher einige daran gedacht, den christlichen Glauben aufzugeben und wieder zu den jüdischen Traditionen zurückzukehren oder den Glauben an Gott ganz zu verlieren. In dem ganzen Streit bestand nach Meinung des Schreibers die Gefahr, dass der Blick auf Gottes Willen und die Moral verloren gehen. Was für eine schlimme Folge das haben kann, verdeutlicht er am Beispiel von Esau. Wer so leichtfertig den Segen Gottes verspielt, hat später keine Möglichkeit mehr, das rückgängig zu machen. Zur Gemeinde Jesu Christi zu gehören, sagt er, ist eine Gnade, die man nicht leichtfertig aufgeben darf. Sonst kann es einem gehen wie Esau, dass die Reue zu spät kommt und man nicht mehr zurückkommen kann. Ferner vergleicht er die Situation der Gemeinde Christi mit der des Volkes am Berg Sinai. Durch Jesus haben sie Gott auf eine ganz neue Weise kennengelernt. Bei den Israeliten am Sinai beruhte der Glauben noch auf Angst und Furcht vor Gottes Strafen. Damals trauten die Menschen sich nicht, Gott überhaupt zu nähern, und seine Stimme löste nicht etwa Freude aus, sondern versetzte sie in Angst und Schrecken. Im alten Bund wurden Gott Sühneopfer dargebracht. Das heißt, ein makelloser Schafsbock wurde geopfert. Der Opfernde legte dem Bock die Hände auf und übertrug damit die Sünde auf das Tier. Daher kommt der Ausdruck Sündenbock. Dann musste das Tier schlachten und den Opferaltar mit dem Blut des Tieres besprengen. Die Befreiung von der Schuld durch dieses Opfer galt aber nur für diesen Zeitpunkt. Deshalb musste das Opfer immer wieder wiederholt werden. Im neuen Bund gilt das nicht mehr. Jesus hat durch sein Opfer alle Schuld auf sich genommen. Sein Blut wurde vergossen zur Vergebung aller Sünden. Deshalb ist dieses Opfer einmalig und muss auch und kann auch nicht wiederholt werden. Sein Blut spricht nachdrücklich als das Blut Abels. Als Abel von Kain erschlagen wurde, floss zum ersten Mal das Blut eines Unschuldigen. Aber das war kein Opfer für Gott, sondern ein gemeiner Totschlag. Und das Blut Abels schreit nicht nach Vergebung, sondern nach Rache. Und das Blut Jesu weist auf Gnade und die Vergebung der Sünden hin. Am Ende unseres Predigttextes steht noch einmal die ausdrückliche Warnung davor, sich von Gott abzuwenden. Schon bei den Israeliten, die Gottes Stimme am Sinai gehört haben, kam keiner ungestraft davon, der sich von Gott abwandte. Und zu den Jüngern hat Gott durch Jesus Christus direkt gesprochen. Wenn man ihn abweist, dann wird es einem noch schlimmer ergehen als den Israeliten am Sinai. Dann stirbt man nicht nur den irdischen Tod, sondern verliert auch das ewige Leben, das Jesus versprochen und durch sein Opfer für uns erworben hat. Wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer aber nicht an ihn glaubt, der wird verdammt werden, so heißt es in unserer Textstelle. Die Gleichgültigkeit gegenüber Gott zeigt sich oft darin, dass Mann oder Frau das Wort nicht mehr ernst nimmt. Es ist eine unheilbare Tendenz, wenn der Mensch sich aus der Bibel nur noch diese Stellen herauspickt, die einem angenehm sind, und den Rest einfach ignoriert oder so lange umdeutet, bis es einem passt. Das Kreuz ist nicht nur ungefähr das Symbol für die Christen, sondern noch viel mehr. Auch wenn es für uns schwer zu verstehen ist, führt doch kein Weg daran vorbei. Dass wir nur durch das Leiden und Sterben von Jesus von all unseren Sünden befreit wurden, zeigt eben dieses Kreuz. Wenn Jesus nicht für unsere Schuld gezahlt hätte, wären wir alle dem ewigen Tod verfallen. Das heißt, wir hätten keine Möglichkeit mehr, zu Gott zu kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dass Jesus das für uns getan hat, ist eine Gnade, die wir gar nicht hoch genug achten können und für die wir gar nicht dankbar genug sein können. Diese Gnade ist nicht selbstverständlich. Dietrich Bonhoeffer hat beklagt, dass in der Kirche oft eine billige Gnade verkündet wird nach dem Motto, Gott vergibt und nun kannst du leben, wie du willst. Für ihn ist billige Gnade die Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Er betont, es ist eine teure Gnade, die Gott uns schenkt. Er sagt, teuer ist die Gnade vor allem, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Unser Predigttext ermahnt uns dazu, mit dieser Gnade sorgsam umzugehen. Allein durch Gottes Gnade gehören wir zur Gemeinde Jesu. Er ist für uns das Maß aller Dinge und das muss auch in unserem Leben deutlich werden. Gemeinde Jesu findet nicht nur am Sonntagsgottesdienst statt, sondern eben auch im Alltag. Es ist eine Verantwortung der gesamten Gemeinde, darauf zu achten, dass niemand sich von der Gnade unseres Herrn ausschließt. Das heißt, dass wir auch einander achten müssen und sollen. Es wird immer wieder vorkommen, dass einer müde wird und keine Kraft mehr zum Glauben hat. Dann ist es an uns, der Gemeinschaft, ihn zu stützen und zu tragen. Wenn zum Beispiel einer einen schweren Verlust erlitten hatte, dann sollen wir ihm beistehen und nicht mit billigem Trostwort wie das wird schon wieder abspeisen. Nein, wir sollen mit ihm trauern und ihm zeigen, dass er nicht alleine ist. Und dazu braucht es meist keine klugen Worte, sondern echte Anteilnahme. Das sagt ein Händedruck oder eine herzliche Umarmung oft mehr als 1000 Worte. Wenn wir in der Gemeinde jemand sehen, der allein dasteht, dann sollen wir uns um ihn kümmern, ihn ansprechen, ihn einladen. Dazu ist es aber notwendig, dass wir die Augen offen halten und nicht nur unsere eigene Gruppe im Blick haben. Das ist eine Aufgabe der ganzen Gemeinde und nicht nur des Pastor oder Pastorin und der Mitarbeiter. Ebenso ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde, die Mitarbeiter zu ermutigen, zumal ein Lob durch ein Gemeindemitglied für Mitarbeiter oft viel mehr zählt als das obligatorische Dankeschön bei offiziellen Anlässen. Man muss da keine großen Worte machen, aber ein einfaches, das ist schön, dass das geklappt hat, dass sie das gemacht haben, das zu zeigen, dass die Arbeit wertgeschätzt wird, die Mühe gesehen wird, das macht sich bemerkbar. Wir sollen den Frieden nachjagen, heißt es weiter in unserem Text. Das heißt nicht, dass wir alle Probleme und Meinungsverschiedenheiten unter den berühmten Teppich kehren sollen. Es kommt mehr darauf an, wie wir in Streitgesprächen miteinander umgehen oder ob wir uns gegenseitig verletzen, nur um Recht zu behalten oder ob wir uns ernsthaft bemühen, die Auffassung des anderen zu verstehen. Und das Gebet ist sicher für beide Parteien einen guten Weg, einen guten Blick darauf zu haben, dass wir doch das gleiche Fundament haben und aus dieser Kraft gemeinsam leben. Ja, liebe Gemeinde, gemeinsam auf Jesus schauen ist die wichtigste Grundlage einer blühenden Gemeinde. Paulus hat einmal die Gemeinde mit einem Leib verglichen. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und wir alle sind seine Glieder. Wir sind aufeinander angewiesen und müssen darum gegenseitig aufeinander achten. Jeder ist in seiner Funktion unverzichtbar. Was nützt die Predigt, wenn man sie nicht hören kann, weil vielleicht die Technik versagt? Wie soll die Andacht aufkommen, wenn die Kirche vielleicht ungemütlich ist? Wie gibt es beispielsweise Mitarbeiter, die sich womöglich leicht in den Vordergrund spielen und nicht das Ganze sehen? Auch sie alle können dazu beitragen, dass wir als Gemeinde eine gute Atmosphäre der Gemeinschaft und des Vertrauens auch wachsen lassen. Aber alle Bemühungen wären vergebens, wenn nicht Gottes Segen dazu käme. Nur kommt der meistens nicht von allein und automatisch. Er will erbeten sein und da sind wir auch gefragt. Beten für die Gemeinde ist eine oft unterschätzte Quelle der Kraft zur Stärkung der müden Hände und wankenden Knien. Denn Jesus sagt, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich euch tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Liebe Gemeinde, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen und achten, wenn wir uns um unsere Nächsten wirklich kümmern und wenn wir um Gottes Segen bitten, dann wird unsere Gemeindevision wahr. Dann werden wir eine Gemeinde, in der Menschen Jesus begegnen, eine Gemeinschaft finden und Glauben leben können. Es ist eigentlich eine wunderbare Aufgabe, die wir haben, dass wir aus der Gemeinschaft heraus Menschen ansprechen dürfen, sie in unsere Gemeinschaft bringen können und ihnen Kraft mit auf den Weg gibt, so wie wir es eben auch von Jesus Christus erhalten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.